Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommen wird, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ich möchte euch gerne gleich zum Beginn den Predigttext, den ich für heute ausgesucht habe, vorlesen und lade euch ein. Paulus gebraucht da ein Bild. Bild von einem Werkzeug, das kennt er vielleicht, das habt ihr vielleicht daheim auch in der Küche stehen. Könnt ihr mal anfangen mitzuraten und ihr daheim, gerade vom Stream, ratet auch mal mit. Und wenn ihr drauf kommt, welches Bild er da gebraucht, tippt es doch mal direkt ein. Mal gucken, wer erkennt, was für ein Gerät Paulus hier im Blick hat. Ich lese aus dem Römerbrief im 8. Kapitel. Paulus schreibt da: Ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in der Zukunft offenbar machen wird. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes vor aller Augen in dieser Herrlichkeit offenbar werden. Denn alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt an die Vergänglichkeit, und das nicht durch eigene Schuld, sondern weil es Gott so verfügt hat. Er gab aber seinen Geschöpfen die Hoffnung, dass auch sie eines Tages von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit und teilhaben werden an der unvergänglichen Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch in Stöhnen und in Wehen liegt, wie eine Frau bei der Geburt. Aber auch wir selbst, die doch schon als Anfang des neuen Lebens, gleichsam als Anzahlung, den Heiligen Geist bekommen haben, stöhnen ebenso in unserem Innern. Denn wir warten sehnsüchtig auf die volle Verwirklichung dessen, was Gott uns als seinen Kindern zugedacht hat, dass unser Leib von der Vergänglichkeit erlöst wird. Habt ihr eine Idee, was für ein Haushaltsgerät Paulus vor Augen hat? Sehr gut. Vielen Dank an Familie Wendt, die hat mir diese Waage ausgeliehen, damit die Predigt heute mal so ein bisschen illustriert wird. Und Paulus, der eröffnet die Worte des Predigttextes ja mit diesem Bild der Waage. Bei einer Waage, da gibt es zwei Waagschalen. Hier eine, dort eine. Man legt Gewichte drauf, wenn man etwas wiegen möchte. So kann ich das Gewicht feststellen. Paulus, der weiß, Händler machen das beim Verkaufen oder beim Kaufen. Und ich denke, wir als Menschen, wir tun das auch so ein bisschen mit unserem Leben. Wir werfen was auf die eine Waagschale, schauen dann, was es wiegt, schauen, ob es aufgewogen wird durch etwas anderes, schauen, ob ein Gegengewicht da ist, was das Ganze ausgleichen kann. Wenn ihr den Predigttext noch im Ohr habt, Paulus, der wirft ganz merkwürdige Dinge in die Waagschale. Und er wägt ab, wie schwer diese Dinge wiegen. Schaut, was Jesus Christus ihm bedeutet im Vergleich zu dem, was er in die Waagschale wirft. Schaut auf eine Aussicht, auf eine Perspektive hin, die über das Zeitliche, über das Hier und Jetzt hinausgeht. Das sind Stunden des Zweifels, vielleicht auch gerade heute, Volkstrauertag, vielleicht auch Zweifel gekommen in dieser Pandemie, Mir tut das immer so furchtbar weh, wenn ich beim Lobpreis nicht mitsingen darf. So ein schwerer Einschnitt. Und er wirft noch alle andere Dinge in die Waagschale. Er sagt, da ist das Leiden der Kreatur. Er redet vom Schmerz. Er redet auch von der Vergänglichkeit. Und Paulus, der greift da nicht irgendwas aus der Luft heraus. In seinem eigenen Leben, da hat er auch ganz viel von diesem Leiden abbekommen. Hat gemerkt, wie das schmeckt, wie sich das anfühlt, leiden zu müssen. Leiden zu müssen auch für das Evangelium. So wirft er das in die Waagschale und er macht aber zugleich die Hoffnung, das, was kommen wird, die Herrlichkeit der Kinder Gottes, das wiegt viel schwerer als das, was auf dieser Waagschalenseite liegt. Das wiegt unermesslich schwerer, da ist er sich sicher. Das, was Jesus bedeutet, das, was Jesus uns geschenkt hat, das, was Jesus mit uns, seinen Kindern, vorhat, das wird das ausgleichen, was hier auf dieser Seite der Waage liegt. Deswegen sagt er jetzt in einer anderen Übersetzung, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nichts ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Aber mal ehrlich gesagt, auch wenn Paulus da aus seinen eigenen Erfahrungen spricht oder das erlebt hat, es bleibt vielleicht manchen auch so ein bisschen im Halse stecken, was Paulus da sagt. Vielleicht gerade, wenn er das momentan spürt, wie weit nach unten diese Waagseite gedrückt ist, diese Waagschale. Dieser Zeit Leiden fällt nicht ins Gewicht, sagt er. Fällt nicht ins Gewicht. Wie oft sehen wir das in den Nachrichten? Kriege auf der Welt. Sehen das, wie Menschenkindern verhungern. Wie wir die Schöpfung zerstören. Wie Menschen an einem Virus sterben. Oder von heute auf morgen eine schlimme Diagnose vom Arzt bekommen. Auf einmal alles anders. Diese Seite der Waage, die wird oft ganz massiv belastet mit Gewicht und nach unten gedrückt. Aber Paulus, der möchte heute den Horizont seiner Leser, damals aber auch unseren Horizont weiten, indem er nicht zuerst von seinem Leiden redet oder dem Leiden anderer Menschen. Er spricht ganz konkret vom Leiden der Kreatur, vom Leiden der Schöpfung. Also alles, was lebt, das ist Kreatur. Und Paulus sagt, die Kreatur, die leidet. Das werfe ich in die Waagschale hinein. Die Kreatur, die leidet, sagt Paulus. Als der Mensch den Aufstand gegen Gott probte, da war auf einmal alles Geschaffene mit betroffen. Erinnert euch ganz am Anfang der Bibel, der Acker verflucht, das Gesetz des Werdens und Vergehens aufgerichtet und dann die Logik des Fressens oder Gefressenwerdens, die setzt sich dann langsam durch. Jetzt leidet die Kreatur, sagt Paulus. Sie ist vergänglich, sie wird geknechtet. Sie seufzt, sie stöhnt, sagt er. Wir leben unter der glitzernden Oberfläche auf einem seufzenden und stöhnenden Planeten. Aber unser Horizont, der darf sich auch hier weiten lassen. Zu unserer menschlichen Arroganz, da gehört ganz oft, dass wir uns oft so wichtig nehmen und dass neben uns nichts anderes Bestand hat. Und so sehen wir vielleicht manchmal gar nicht, dass die ganze Kreatur zusammen mit uns leidet. Wenn wir so sehr auf unsere menschliche Existenz fixiert sind. In der Bibel, da ist es ganz anders. Gerade in den Psalmen, das sind Lieder und die wissen das. Das Brausen des Meeres, das ist ein Lobpreis in Gottes Ohren. Die Erde soll fröhlich sein, die Bäume sollen jauchzen, die Ströme frohlocken. Und selbst die Eulen, die Grauen, die kalten Berge, die haben nach der Bibel eine Fähigkeit, sich zu freuen. Ich möchte euch das gerne als Lesetipp mitgeben. Lest mal den Psalm 96 daheim. Lest mal den 98. Psalm. Die ganze Schöpfung, die stimmt ein in den Lobpreis. Die stimmt ein in den Lobpreis des Schöpfers. Weil das ist die Bestimmung der Tiere, der Pflanzen, der Gesteine, der Flüsse, der Berge und Felder, dass sie auf ihre Weise beitragen, dem Schöpfer die Ehre zu geben. Aber Meister, ist das kein Freudengesang. Meist ist das ein Klagelied. Und Paulus erkennt es ja oft, statt Jubel, statt Preis ist da ein Seufzen und ein Stöhnen. Denkt an die Propheten im Alten Testament. Die haben das gewusst, wie dieses Stöhnen aussieht. Hosea da schreibt, es herrscht Unrecht im Land, keine Treue, keine Liebe, keine Gotteserkenntnis, sondern Lügen, Morde, Stehlen und Ehebrechen. Und die Folge daraus, darum wird das Land dürre stehen und alle seine Bewohner werden dahin welken. Auch die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer werden dahingerafft. Der britische Theologe Charles Cranfield, der macht das mit einem Vergleich deutlich. Er sagt, wieso leide denn das Marterhorn? Und er sagt dabei, weil wir als Menschen, als Hauptdarsteller sozusagen in dieser Schöpfung, weil wir unseren Part nicht richtig spielen, deswegen werden alle Mitspieler in Mitleidenschaft gezogen. So ist es in der Welt, sagt Paulus, und das werfe ich hier auf die Waagschale. Das Leiden, das Seufzen der Kreatur. Und auch die Kinder Gottes leiden, sie seufzen und stöhnen, sagt es Paulus. Und dabei denkt er in allererster Linie an Menschen, die leiden müssen, die viel durchmachen müssen, weil sie an Jesus glauben und weil sie diesen Glauben, dieses Vertrauen nach außen hin leben, weil sie sich nicht unterdrücken lassen. Er zitiert im weiteren Verlauf den 44. Psalm. Da heißt es, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Letzten Sonntag, da hat Missionar Armin Knies, finde ich, eine ganz wunderbare Predigt gehalten, wo er uns das nochmal vor Augen gehalten hat, wie viele Christinnen und Christen leiden und seufzen, weil sie Jesus bezeugen als den Retter, als den einzigen Retter, die einzige Hoffnung. Und ich muss zugeben, ich habe so oft nicht im Blick und deswegen hat das so gut getan, nochmal an sie erinnert zu werden. Das sind die Christinnen, die Christen in den arabischen Ländern, in den muslimischen Ländern, in den kommunistischen Restbeständen wie Nordkorea oder in China. Ich habe sie ganz oft nicht im Blick. Und ich muss immer daran denken, hätte ich einen leiblichen Bruder, der in Pyongyang im Knast säße, ich glaube, ich würde täglich an ihn denken, für ihn beten und versuchen, den ganzen Himmel in Bewegung zu setzen, dass er freikommt. Jetzt habe ich da keinen leiblichen Bruder, aber ganz viele Schwestern und Brüder, mit denen ich die Ewigkeit verbringen werde. Und sie leiden, sie seufzen, sie stöhnen, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Bei einem Kongress in Kapstadt, da trat mal ein 18-jähriges Mädchen auf. Ihr Vater war einer der kommunistischen Berater des nordkoreanischen Diktators Kim Jong II. Aber er fiel in Ungnade, floh nach China. Dort traf er auf Christinnen und Christen. Da bekam er Evangelium verkündigt, das Evangelium gesagt. Er kam zum Glauben. Und er sagte dann ganz schnell, das, was ich erfahren habe, diese frohe Botschaft von Jesus Christus, dem Retter Jesus Christus, das kann ich nicht für mich behalten. Das muss ich meinen Geschwistern in Nordkorea bezeugen, dass Jesus Christus rettet. Er wurde bei dem Versuch verhaftet und 2006 hingerichtet. Paulus erkennt, Leiden und Herrlichkeit, das gehört zusammen. Christus, der geht durch das Leiden am Kreuz in die Herrlichkeit seines Vaters ein. Und trotzdem kann Paulus sagen, kann schreiben, kann das heute uns sagen, es ist nicht zu vergleichen. Auch wenn ich alles hier in die Werkschale werfe, all das Leiden, all die Trauer, das Seufzen der Kreatur, das fällt nicht ins Gewicht. Das fällt nicht ins Gewicht, weil Christus schwerer wiegt. Weil Christus es nach unten drücken wird, dass wir am Ende sagen würden, das fällt nicht ins Gewicht hinein. Die Leiden dieser Zeit fallen nicht ins Gewicht, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Auch wenn wir mit allen Kreaturen jetzt über die Seufzer brücken müssen, das ist nicht das Ende. Unsere Perspektive, die darf sich weiten. Die darf sich hin zu Christus weiten, zu dem auferstandenen Christus weiten. Die darf sich zu dem weiten, der gekommen ist, damals als Kind in Bethlehem, und der wiederkommen wird, um Lebende und Tote zu richten und um seine Herrschaft endgültig hier auf dieser Erde zu errichten. Ich möchte euch einladen. Heute beginnt unsere 24/7 Gebetswoche. Die daheim, die haben den Vorteil, dass sie vor dem Livestream laut mitsingen und auch tanzen können, wenn sie möchten, was hier in der Kirche nicht geht. Aber die, die heute in der Kirche hier sind, die haben den Vorteil, die sehen diese wunderschönen Stationen, die das Vorbereitungsteam schon so liebevoll errichtet hat. Ich möchte euch einladen, weil ich glaube, beten, das heißt, das ganze Leben in die Waagschale werfen. Das bedeutet, alles mitbringen. All das Seufzen, das Leiden der Kreatur mitbringen. Ehrlich zu sein, kein Schönwettergebet, ja? Und dann wirklich das sagen, wie es einem geht. Nutzt diese Chance in der Gebetswoche. Legt das alles in die Waagschale hinein. Und seid offen dafür, dass die Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll, das alles aufwiegen wird, was auf dieser Seite liegt. Das Thema der Gebetswoche, das Vaterunser. Wir beten das so oft. Es endet mit, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Glauben wir das? Dass bei Gott diese Herrlichkeit vorhanden ist, dass Gott diese Herrlichkeit an uns, seinen Kindern, offenbar machen will. Glauben wir, dass das all das, was wir jetzt auf dieser Seite erleben, aufgewogen wird durch die Herrlichkeit Gottes, die an uns, seinen Kindern, an uns als Nachfolgern seines Sohnes offenbart werden soll. Glauben wir das? Weil dann werden dann dürfen wir das erleben. Alles, was hier ist, wird in einer ewigen Perspektive nicht ins Gewicht fallen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem kommenden Herrn. Amen.